Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Ines Geipel. Sie ist Publizistin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Frau Geipel, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, guten Tag, Herr Ramloh.
Frau Geipel, Sie haben keinen Account beim Online-Dienst Twitter. Warum?
Brauche ich nicht. Ich habe so viele Briefkästen, sowohl in der Hochschule als auch hier zu Hause. Also das ist mir eh schon alles kaum möglich, diese vielen Informationen zu bewältigen. Also ich finde, das muss nicht sein.
Haben Sie trotzdem ab und an verfolgt, was Donald Trump dort so macht?
Naja, das ist ja unumgänglich sozusagen gewesen in den letzten 4 Jahren. Er war ohne Frage der wichtigste Twitterer bis diese Nacht, glaube ich.
Richtig, denn seit heute Nacht hat Twitter sein Profil gesperrt, gelöscht sogar, ist das richtige Wort. Und das ist das erste Thema, was wir uns gleich hier ausführlich vornehmen werden, denn wir sortieren den Tag hier im Deutschlandfunk Kultur. Ines Geipel ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und Frau Geipel, Sie haben es gerade schon erwähnt, Real Donald Trump. Das war höchstwahrscheinlich zumindest in unserem Teil der Welt oder ist auch nach wie vor der bekannteste Account beim Kurznachrichtendienst Twitter. Twitter hat ihn jetzt dauerhaft gesperrt. Begründung: Es gibt ein Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt. Das kommt natürlich, nachdem Donald Trump auch über seinen Twitter-Kanal am Mittwoch Hunderte, Tausende seiner Fans dazu aufgewiegelt hat, den amerikanischen Kongress anzugreifen. Ist das die richtige Entscheidung?
Naja, das hat natürlich was Hochbigottes in meinen Augen. Es ist auch ein bisschen billiger Applaus, was sich jetzt Twitter einholt, aber gleichwohl war es wichtig, das zu tun. Ja? Also die Argumentation, Anstiftung zur Gewalt, also gut, da hätte man jetzt vor 4 Jahren schon reagieren können bei Trump. Ich glaube, es geht um den Symbolwert, den politischen Symbolwert. Twitter ist dadurch natürlich auch nochmal mehr Politakteur, weil ich lese es zu mir oder verstehe es so, dass Twitter damit sagt, okay, Impeachment greift jetzt nicht mehr in der Kürze der Zeit, also beenden wir die Präsidentschaft. Also und das ist natürlich auf einer bestimmten Ebene auch nochmal ein Abgrenzungsversuch gegenüber diesen Apps wie Parler oder Gap, ja, wo sich ja die Rechten sehr getummelt haben und diesen Putsch ja offenbar auch maßgeblich vorbereitet haben. Also hier ein paar Leitlinien einzurichten und zu sagen, hier ist nicht alles möglich, das kommt sehr spät, aber immerhin kommt es.
Wir hatten ja zuerst die Sperrung für wenige Stunden. Das war, nachdem Trump unter anderem am Mittwoch in seiner ersten Videobotschaft das hier gesagt hat, nämlich, es war Wahlbetrug, geht nach Hause, aber ihr seid tolle Menschen. Da hören wir nochmal rein.
This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. I know how you feel. But go home and go home in peace.
Jetzt begründet Twitter aber das Löschen des Accounts mit 2 Tweets, die danach gekommen sind. Einmal, dass er nicht zur Amtseinführung kommt und einmal, dass Millionen seiner Fans weiter eine Stimme haben sollen. Das ist nicht zu vergleichen mit diesen Aussagen über angeblichen Wahlbetrug. Man muss aber dann der doch fragen, und Sie haben das auch schon angedeutet, Frau Geipel, ist das dann vielleicht nicht doch das falsche Maß? Auch ein Donald Trump, egal wie man zu ihm steht, hat ja doch das Recht, Dinge zu sagen. Und Twitter betreibt hier komplett Zensur.
Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriger Moment. Wir haben ja an diesen Samstagen, ich bin jetzt schon 1 oder 2 Mal samstags, durfte ich bei Ihnen sein. Und da geht es ja immer ein Stück weit auch um die Wochenbilanz. Und ich weiß nicht, Herr Ramloh, vielleicht sind wir uns einig, diese erste Woche des neuen Jahrzehnts, die hatte es schon mal ordentlich in sich.
Absolut.
Und also ich weiß nicht, es ist ja wahrscheinlich viel darüber auch in Ihrem Sender schon gesprochen worden, aber in meiner Wahrnehmung sind wir so im Zeitalter der Kojoten und der rechten Netzwerke angekommen. Und insofern, es ist natürlich für ein soziales Netzwerk immer neu zu befinden. Und man hat ja den Eindruck, dass sowohl Facebook als auch Twitter so Step by Step, ja, Schritte machen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unendlich lange über Trump reden, sondern über das, was wir gesehen haben, ist ja die Frage nach einer repräsentativen oder dem Wert der repräsentativen Demokratie, nach dem Wert von Institutionen, nach einer neuen Konsensdebatte, die ansteht. Und wir wissen, Amerika ist immer ein bisschen so 3 Jahre politisch vor Europa. Also gewisse Analogien haben wir ja hier auch. Und insofern, ja, das war jetzt ein harter Aufschlag, ein schockierender Aufschlag. Wir sehen einen völlig schamlosen Präsidenten im Gewaltmodus und es musste reagiert werden.
Aber nicht nur Anhänger von Trump sagen jetzt zum Beispiel, wenn wir Trump in diesem Ausmaße zensieren, warum zensieren wir dann nicht die Führung des Iran? Das ist ein Land, das eine ganz offene Diktatur ist, wo jeden Tag Menschen aus rein politischen Gründen hingerichtet werden. Also Twitter muss sich ja schon den Vorwurf gefallen lassen, da anzusetzen, aber im Endeffekt ja nicht konsequent zu sein. Beziehungsweise, wenn Twitter konsequent wäre, müsste man noch sehr viel weiter gehen und viele weitere Profile sperren.
Ist auch so. Das ist jetzt der Aufschlag und man kann nur hoffen, weil wir die Dimension, ja, und diese Enthierarchisierung sowohl von Medien als auch von Politik ja sehr, sehr wahrnehmen und die uns auch sehr beunruhigt, dass eben in diesen Netzwerken nun tatsächlich auch mal ein paar Regeln gelten, das ist überfällig.
Trump hat sich ja auch dazu geäußert. Er hat nämlich gesagt, das zeigt offensichtlich, dass Twitter eine linksradikale Plattform sei, bösartige Menschen, denen es nicht um die Redefreiheit geht. Das ist nun Trumps ganz persönliche Meinung. Er hat aber auch angekündigt, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch für alle interessant, dass er darüber nachdenkt, wo er eine Alternative finden kann. Sie haben gerade schon zum Beispiel Parler angesprochen. Das ist eine App, die gerade unter Trump-Fans, unter Rechtsextremen, aber auch rechtskonservativen, rechten Populisten gerade sehr beliebt ist, die aber auch schon eine Ansage bekommen hat, jetzt von Google und Apple, ihr müsst dort moderieren, sonst vertreiben wir euch nicht weiter über unsere Stores. Die Frage ist nur aber, wenn wir dann dafür sorgen, dass jemand wie Trump oder andere in eine eigene Welt, noch sehr viel mehr in eine eigene Welt abdriften, in ihre eigene Blase, mit ihren eigenen Apps, ihren eigenen Servern, völlig unabhängig vom Rest der Welt, ist das dann nicht noch ein Stück weit mehr Blasenbildung? Ist nicht Twitter am Endeffekt auch noch eine Möglichkeit, zumindest ein Stück weit auch dort moderierend einzuwirken?
Wir leben in einer hochkomplexen, hochkomplizierten Welt, ja, und dieses Abdriften in das gar nicht mehr Greifbare, das steht im Raum, also in das gar nicht mehr Kontrollierbare. Wir haben politische Bereiche, die überhaupt nicht mehr angekoppelt sind, wie nicht mehr einfangbar sind. Und mich hat im Grunde, ja, die Bilder am 6. Januar waren schockierend, aber allein die Vorstellung, dass nach diesem Sturm, nach dieser Kapitolnacht, einen Tag später nochmal 100 Wahlleute für eine Nichtanerkennung der Biden-Wahl gestimmt haben, ja, im Senat. Und Trump sagen konnte, wir haben eben erst begonnen, ja, es gibt diese neue Revolution. Das ist ja alles eine sehr klare Ansage. Übrigens, das wissen wir ja auch, die Ansage ist nicht neu, aber klar ist, da hat man sehr viel vor, ja. Und wie wollen wir das schaffen? Wie wollen wir zu dieser Verteidigung der Demokratie in einem wirklichen größeren globalen Sinne übergehen, wenn nicht ein paar Palisaden doch eingerichtet werden? Ja, sonst ist ja hier alles, wir sind im Chaos, ja.
In einer
völligen Entregelung. Und das sind ja diese merkwürdigen Bilder, glaube ich, dass wir immer beides sehen. Wir sehen diese Brandgefährlichkeit der Situation. Gleichzeitig liegt alles so offen und so pur da. Und wir haben das Gefühl, ja, das sieht ja ein bisschen auch lächerlich aus. Ja, diese dieser Selfie-Tourismussturm. Aber was uns natürlich vor allen Dingen sehr jetzt auf die Füße fällt, ist diese ungebremste Destruktionswucht und auch der Hass, der sich so aufladen konnte in diesem politischen Raum unter Donald Trump. Und das ist natürlich ein riesiger Schaden. Der ist jetzt nicht weg, wenn Trump weg ist.
Ines Geipel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden das gleich nochmal ein Stück weiter vertiefen, mit Blick auch auf das, was hier bei uns in Deutschland passiert. Die Berliner Polizei hat am Donnerstag relativ beiläufig in ein paar knappen Sätzen angekündigt, dass sie als Reaktion auf den Angriff auf den amerikanischen Kongress in Washington auch die Schutzmaßnahmen für wichtige Gebäude in Berlin anpassen will, was auch immer anpassen bedeutet. Ines Geipel ist bei uns heute Mittag. Sie ist Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule Schauspielkunst Ernst Busch. Und Frau Geipel, Sie haben gerade schon gesagt, als wir über Donald Trump gesprochen haben, die USA sind uns oft 3 Jahre voraus. Viele Menschen in Deutschland warnen und befürchten ja, dass dieser Grad an Radikalisierung, den wir dort wieder gesehen haben, auch bei uns möglich sein wird. Sie auch?
Ja, es gibt, glaube ich, ganz klar Analogien. Wir haben jetzt diese Woche ein Offenbarungseid und auch eine Entweihung, ja, der ältesten Demokratie gesehen. Und zwar mit dieser Regel, die wir bei diesem Sturm ja doch deutlich in den Bildern wahrnehmen konnten. Es gibt keine Regel. Ja? Also die Regel heißt, es gibt keine Regel, wir halten uns hier an nichts. Und jetzt in den Tagen danach wurde einmal mehr klar, was die globale Rechte vorhat. Ja? Also das ist im Grunde hier klar ins Bild gerückt worden. Und insofern schwappt das natürlich nach Europa über. Die Bilder sind globale Bilder. Und jetzt geht es um die Analyse und um wirkliches politisches Krisenmanagement, glaube ich, in dieser Frage.
Also man hat es ja auch gesehen nach dem Mittwoch, dass zum Beispiel auf den Kanälen der NPD das gefeiert wird, das gesagt wird, das muss hier auch passieren. Wir haben viele Verschwörungsanhänger in Deutschland, die gesagt haben, das ist das, was auch bei uns passieren muss. Wir haben unter anderem den Chef des rechten Magazins Kompakt, der sagt, das war kein Mob, sondern das war Selbstverteidigung von Patrioten. Wir haben ja auch bei uns im Spätsommer gesehen, dass Menschen es schaffen, auf die Treppen des Reichstags zu kommen. Die Frage ist nur, ist unser politisches System nicht ein anderes als das in den USA, als dass wir da die Analogie wirklich ziehen können?
Ja, also ich glaube, was jetzt überhaupt nichts bringt, wäre Hysterie. Es gibt diese Unausweichlichkeit nicht. Also ich meine die Unausweichlichkeit, dass das nun genauso passiert, aber wir klarer sind die politischen Interessen der Rechten, klarer geworden ist, eben das kann man ja bei so einer App wie Parler auch gut sehen, ja, wer sich da vernetzt von den Trump-Kindern bis nach Europa. Und Bannon ist natürlich auch sehr aktiv. Also das ist alles nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das kann ja nur der Weg sein, sich über die Realität im Klaren zu werden und dann sich Strategien zu überlegen. Ich bin keine Politikerin, aber ich habe mir zum Beispiel natürlich angeschaut, das interessiert mich natürlich per se, was die AfD da im Osten macht. Und das finde ich natürlich alles schon auch. Wir sind im Superwahljahr auch nochmal neu im Hinblick auf Ostdeutschland, Wahlen in den Landesparlamenten. Und die Zahlen sind natürlich alarmierend. Und auch die Studien, die letzten Studien, man kann über Studien immer, die kann man hoch und runter definieren, aber sie zeigen doch einen sehr klaren Trend, nämlich einmal mehr eine verstetigte Abwehr der Demokratie. Und diesen sehr klaren Trend, das könnte ich jetzt auch mit Zahlen belegen, also in der Leipziger Volkszeitung diese Woche, die INSA-Sonntagsfrage zeigt Sachsen mit 26% AfD, 26%, das ist ja noch mal mehr als zur Landtagswahl 2019, ja, und das unter diesen Pandemiebedingungen. Also es zeigt sich, dass praktisch diese Partei, die Corona-Krise offenbar zumindest im Osten einmal mehr für sich nutzen kann. Und das finde ich sollte man alles nicht unterschätzen.
Sie haben gerade Steve Bannon erwähnt, der war mal Berater von Donald Trump. Er war sein Wahlkampfleiter 2016, ist nach wie vor ein Vordenker in der rechten amerikanischen Szene. Und dann, Frau Geipel, haben Sie die AfD angesprochen. Und die war ja auch beteiligt, als wir im November Störer im Bundestag gehabt haben. Das haben Abgeordnete der AfD zugelassen. Die haben sie da reingelassen, als es um die Demonstration ging gegen die Reform des Infektionsschutzgesetzes wegen der Corona-Pandemie. Und wir hatten bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk heute Jörg Meuthen, den Co-AfD-Sprecher. Der hat Folgendes zu dem Vergleich gesagt. Also einmal Reichstag bei uns und eben das, was wir am Mittwoch in Washington gesehen haben.
Der Vorgang, den wir da hatten, am 18. November war es, wenn ich mich recht erinnere, ist auch ein unguter Vorgang gewesen, aber in der Dimension doch nicht ansatzweise vergleichbar. Das hat Sanktionen gegen diese Abgeordneten in der Fraktion gegeben, aber das ist eine völlig andere Geschichte als Washington.
Jörg Meuthen gestern im Deutschlandfunk. Welche Rolle, glauben Sie, spielt aber konkret aus Ihrer Perspektive die AfD, wenn wir gerade, Sie haben es schon angedeutet, über den Osten Deutschlands reden und wie Sie auch gerade schon angedeutet haben, wo ja, egal was passiert, der Zuspruch für die AfD weiterhin extrem hoch ist?
Ja, dass Herr Meuthen ins Interview geholt wird und genau diese Sätze sagt, ist ein bisschen auch vorausschaubar. Wie gesagt, ich gab im November letzten Jahres die Leipziger Autoritarismusstudie und nur allein in der Alterskohorte 15 bis 30, ja, die Zustimmung für eine rechte Diktatur liegt in dieser Alterskohorte 15 bis 30 im Osten bei knapp 16%, genau bei 15,7%, im Westen in dieser Alterskohorte bei 2,2. Und ich finde, das sind so Zahlen. Also, dass wir sehen, in den letzten 4, 5 Jahren ist eben der Zustimmungswert im Hinblick auf die Demokratie in Ost und West noch einmal diametral auseinandergegangen. Und das, glaube ich, gehört besprochen. Was passiert in diesen Generationen, die keine Diktaturerfahrung haben? Welche politische Basisware haben sie in ihren Köpfen? Ja, welches Fundament? Ich habe eingangs gesagt, all diese Fragen um repräsentative Demokratie, über was ist ein Bundestag, was sind die Wahlen, wofür steht das alles? Also diese, worauf können wir uns als Gesellschaft in einem wirklichen aktiven Konsens einigen? Was verteidigen wir tatsächlich? Ich glaube, das steht gerade einmal mehr für die Jungen an und damit will ich denen gar nichts. Die sind nur das, was in sie hineingetwittert wurde. Ja? Aber ich mache hier überhaupt gar keine Schulddebatte, sondern es geht um eine Verantwortung, eine politische Verantwortung. Und wir sind in einem hochspannenden Jahr. Das 21, glaube ich, wird uns viel Nerven kosten.
Und das hat gerade erst angefangen. Ines Geipel.
Wir sind in der ersten Woche.
Kommen noch 51. Ines Geipel hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben Ines Geipel heute bei uns. Sie ist nicht nur Schriftstellerin und Publizistin, sondern auch Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, am Lehrstuhl für deutsche Verskunst. Und Frau Geipel, was wir auch in dieser Woche natürlich wieder erlebt haben, wir hoffen, dass das Jahr 2021 viele Lockerungen bringt, einen Schritt weit zurück, viele Schritte eher zurück zur Normalität. Aber gerade für Kunst und Kultur ist es nach wie vor eine äußerst schwierige Situation. Was heißt das eigentlich gerade für Sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch oder besser gesagt natürlich für Ihre Studierenden?
Naja, wir haben im Frühjahr in dem ersten Lockdown diese merkwürdige Fliesenexistenz. Also jeder guckt sich über seine Fliese an, per Zoom oder was auch immer durch. Und die Studierenden haben gesagt, bitte nicht noch einmal. Beziehungsweise sie haben nicht gesagt, bitte, sondern wir machen es nicht noch einmal. Und dann gab es gerade von unserem Rektor aus, Herr Zebut-Kluth, sehr viel Kampf im Senat, dass es eben eine Clusterausbildung geben kann, also in Minigruppen mit allen Regeln, Hygieneregeln, die nur denkbar waren, haben wir im Herbst tatsächlich sehr reduziert, aber analogen Unterricht machen können. Die Studierenden waren glücklich und jetzt gibt es wieder dieses Aus. Also für Menschen, die mit einem Sendungsbewusstsein und ganz viel Liebe so ein Studium machen, ist das, was wir hier erleben, natürlich absoluter Hard Stuff. Das Theater als der eigentliche Schauplatz des Analogen ist praktisch auf Eis gelegt. Es ist furchtbar. Es ist natürlich gerade für unsere Studierenden, und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe vorher ein bisschen diese drei Generationen, Junggeneration ohne politischen Plan angesprochen. Das muss ich hier an der Stelle wirklich ausnehmen, weil ich muss sie wirklich sehr, sehr loben, mit welcher Disziplin, Genauigkeit, mit welcher Solidarität unsere Studierenden hier seit Monaten unterwegs sind. Hm. Das fordert mir unglaublichen Respekt ab.
Also Schauspielerei,
finde ich stark.
Ja, Schauspielerei ist ja schon ohne Corona ein wirklich hart umkämpftes Metier mit großen Träumen, ja, von denen die meisten, fürchte ich, dann doch leider platzen. Das vergisst man ja oft, wenn man sich nur die großen Stars anschaut. Werden da gerade schwierige Karrieren noch schwieriger?
Es ist, glaube ich, gar nicht so genau zu sagen. Klar, also wer heute so ein Studium macht, ist für diesen Mut nur zu bewundern. Gleichwohl ist mein Eindruck, also wenn man sich überlegt, diese Schule ist ja dann in 4 Jahren Ausbildung auch so ein Outperforming Spielplatz, ja, und die Studierenden machen jetzt die Erfahrung, okay, ich lese, ich gehe zu Netflix und gucke mir Serien an, ich schaue mir mal meinen Körper genauer an und meine Träume und meine inneren Knoten und gehe mit denen sehr bewusst um. Also es könnte sein, dass am Ende diese sehr harte Zeit sehr viel entschiedenere Karrieren produziert. Aber die Situation kann natürlich nicht wegmoderiert werden. Sie ist hart und es wird so sein, dass einige sagen, okay, dann stelle ich jetzt um und studiere Medizin. Keine Ahnung.
Das wäre auf jeden Fall eine Wende in der Karriere.
Also das kratzt natürlich sehr am Selbstverständnis dieser Branche, zumal die Politik sich auch nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, zu sagen, hier, die Kunst ist systemrelevant. Also das, glaube ich, hat bei den Jungen sehr gesessen. Das haben sie sehr wahrgenommen, dass sie am Ende des Tages ein Stück weit beiseite geräumt werden können, also eine Gesellschaft sich das leisten kann. Und das werden wir jetzt sehen, wenn sich Theater hoffentlich wieder öffnen und wir uns wieder finden. Also ich glaube, das ist ja auch die Erfahrung der Pandemie, der Wert der direkten Begegnung, des Analogen, der wirklichen Glut auf der Bühne, auf dem Theater. Wir sind alle so sehnsüchtig. Wir sind Süchtlinge nochmal neu geworden nach dem Direkten und nach der Liebe und der Wahrheit, haben Sie gesagt.
Ines Geipel, sie ist Publizistin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und Frau Geipel, Sie haben sich gestern nicht nur für uns, aber auch für uns angeschaut, wie sich die drei Bewerber für den CDU-Parteivorsitz geschlagen haben. Die letzte Live-Debatte, bevor dann tatsächlich auch die Parteimitglieder abstimmen sollen. Hier ist mal ein Eindruck von allen dreien.
Ich habe konkrete Vorschläge unterbreitet, was wir tun können, um dieses Land erfolgreich weiter zu führen. Diesen Anspruch, Volkspartei der Mitte zu bleiben, den möchte ich mit einem Team einlösen.
Ich bin kein Lager. Ich stehe für alle und ich glaube auch, dass diejenigen, die mich nicht wählen werden, wenn ich gewählt werde, mit mir leben können und mich akzeptieren.
Regierungserfahrung, Leitung eines großen Landes, Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen. Und, was vielleicht auch nicht ganz schädlich ist für einen CDU-Vorsitzenden, auch schon mal eine Wahl gewonnen zu haben.
Armin Laschet war das jetzt gerade zum Schluss. Vorher Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Frau Geipel, mussten Sie schon kurz lachen. Wer hat Sie denn am meisten überzeugt?
Ja, also was haben wir gesehen? 3 Männer mit 3 blauen Krawatten. Alle 3 aus NRW, alle 3 setzen auf Sieg und ich glaube, da ist schon mal das Problem ein bisschen benannt. Ja? Also Die drei können Politik, das ist gar keine Frage, aber woran diese Gründe in meinen Augen jedenfalls ziemlich gekrankt hat, ist, dass sie sich einfach zu nah sind. Ja, also es gibt im Grunde nicht wirklich so ein Diskursfeuer. Also die Kernaussagen, in den Kernaussagen sind sie ziemlich nah. Da gibt es so ein bisschen Frotzelei zwischen Laschet und Röttgen. Aber dieses Großthema, was sie alle drei gesetzt haben, ist in meinen Augen, darüber bin ich, das hat mich auch noch mal ein bisschen beschäftigt, das Verschwinden des Menschen in der Technologie. Also Umwelt, innere Sicherheit, virtuelle Welt, alles, was auch defizitär ohne Frage beschrieben wird, wird in den Ansätzen technisch bewältigt. Und damit spricht man natürlich in so einer Runde auch über was Konkretes, das ist klar, aber wenn wir nun diese Amerika-Bilder ein Stück weit ernst nehmen und diese Kojotenwelt, die da auf uns zurast, ich glaube, diese Welt des, ich sage es jetzt mal salopp, Unbewussten, ja, mit der wir hier gerade so, oder diese abgekoppelte Welt, diese Paralleluniversen, mit denen wir da so zu tun bekommen und schon zu tun haben, die werden wir damit nicht einfangen, hatte ich so das Gefühl. Also es gibt einen ziemlich großen Bereich, der ist da überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Also die CDU, die sich da als Partei der neuen Technologien, natürlich der Freiheit und vor allen Dingen viel des Rechts, darauf hat man sehr gepocht, inszeniert hat. Also ich möchte ehrlich gesagt kein CDU-Wähler sein, der das jetzt zwischen diesen dreien zu entscheiden hat. Und es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, dass ein Herr Spahn, der sich ja bislang noch gar nicht aufgestellt hat, dass er doch wie der weiße Elefant so im Raum steht.
Das ist ja in dieser Woche angedeutet worden, vom Spiegel recherchiert, dass Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, sich umgehört haben soll, wie es denn sein, ob es denn sein könnte, dass am Ende vielleicht er der Kanzlerkandidat wird. Sie haben gerade von den dreien gesprochen mit den blauen Krawatten. Jens Spahn ist ein gutes Stück jünger. Ist das auch eine Generationenfrage?
Glaube ich ja. Also ich will vielleicht nochmal, damit ich nicht so ungerecht wirke, sagen, dass mir vom Inhalt, also der inhaltlichste schien mir schon Herr Röttgen gewesen zu sein gestern, der ja dann auch sagte, ich habe hier 10 Monate mich durch die Gesellschaft, durch das Land geredet, sowohl analog als auch im Internet. Also er wirkte sehr voll mit allen Themen und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht der Punkt, dass diese drei Männer nicht Politik können, aber könnte nicht mal einer wenigstens mal eine rote Weste anhaben oder irgendwas, also oder lila oder, also ich weiß nicht, warum muss denn Politik derart farblos sein? Das finde ich sehr schade, zumal wir, so blass sind die Männer ja eigentlich nicht.
Ines Geipel hat sich für uns die letzte Kandidatenrunde angeschaut, bevor die CDU darüber abstimmt, wer neuer Parteichef wird. Der Duden Verlag hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, weil nämlich das Online-Wörterbuch des Verlags jetzt auch weibliche Formen aufwertet. Rund 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen sollen so geändert werden, dass die weibliche und die männliche Form jeweils gleichberechtigt dastehen und eigens erläutert werden. Also Beispiel, es gibt schon die Ärztin, eine weibliche Person, die ein Medizinstudium gemacht hat, aber es gibt noch nicht die Lehrerin. Dort wird immer dann wieder auf den Lehrer verwiesen. Ines Geipel ist bei uns. Sie ist Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst. Frau Geipel, es gibt jetzt auch viel Kritik an dieser Aktion, das machen die ja schon eine ganze Weile, aber in dieser Woche ist es doch mal hochgekocht. Es geht darum, die Frage, ob die männliche Person, also das sogenannte generische Maskulin, nicht dadurch verdrängt werden sollte und was das eigentlich für die deutsche Sprache bedeutet. Mein erster Eindruck war, es geht ja hier eigentlich nur um den Online-Duden. Ist das eine Debatte, die wir eigentlich gar nicht brauchen?
Sie können jetzt, glaube ich, was, oder ich vermute, Sie fragen mich, weil Sie was Dezidiertes hören wollen als von jemandem, der mit Sprache zu tun hat.
Professorin für Verskunst. Soll Ihnen jetzt aber nicht zum Nachteil gerichtet.
Ich finde, das zeigt mal wieder, wie kompliziert die Dinge sind. Zum einen finde ich sehr gut, dass es ein anderes Bewusstsein mittlerweile gibt in der Gesellschaft dazu. Ja, also dass meine Studierenden selbstverständlich von Dozentinnen und Dozenten sprechen. Ich finde auch völlig richtig, dass sich das niederschlägt. Und gleichzeitig merken wir, oh je, das wird in einer Weise kompliziert und umständlich. Wollen wir das wirklich immer zu oder können wir das überhaupt schaffen? Ich habe für mich selber angefangen, konsequent stimmt auch nicht, aber ich habe angefangen, vom generischen Femininum zu schreiben oder mit dem generischen Femininum zu schreiben. Das heißt? Und habe mir gedacht, okay, wenn es die Männer immer zu gegeben hat, also dieses Maskulinum, dann ist jetzt sozusagen in der Lehrerin der Lehrer mit drin. Ob das die Lösung ist, ich bezweifle das. Ich merke einfach, es ist Bewegung und mit der Bewegung kommt eben auch die Wirrnis. Ich glaube, das ist jetzt ein Angebot. Ich finde auch gut, dass darüber gestritten wird. Ich habe nicht diese eine Lösung dafür. Hm. Ich gestehe es zu.
Das ist völlig in Ordnung, kann ich an der Stelle mal so sagen. Die Debatte darüber, die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern im Endeffekt wird ja seit ungefähr einem halben Jahrhundert mindestens darüber gesprochen. Aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass die Debatten immer weitergehen, dass es Veränderungen gibt, so wie Sprache sich ja auch verändert, so wie Sprache lebt. Es ist aber zum Beispiel natürlich so, dass wir auch höchstwahrscheinlich dann eine Generation von Kindern haben, die ganz anders damit umgehen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, meine Tochter. Wenn ich sage, hey, spielt ihr Räuber, dann protestiert die und sagt, nein, wir sind doch Räuberinnen. So, für die ist das ja schon ein ganz anderer Blick als auf jemand für mich, wo ich sage, wenn ich sage, spielt ihr Räuber, damit meine ich euch doch auch völlig automatisch mit dazu. Also dass dieser Fluss der Sprache, der ist doch eigentlich völlig normal und auch die Diskussion darüber.
Ja, genau. Und jetzt kann man das umdrehen, dass wenn Sie fragen würden, spielt ihr Räuberinnen, der Junge sagen würde, ja, wieso, wo bleibe ich denn jetzt? Hm. Ja, so. Das beschreibt diesen Fluss. Es beschreibt auch tatsächlich, dass wir mittlerweile eine andere Wahrnehmung haben. Vielleicht ist die Lösung, ja, zu sagen, es gibt die Räuber und die Räuberin.
Ist halt umständlich.
Ich bleibe jetzt mal, ja, es
oder
ist
umständlich
es ist Umstand, ja, und wir wissen, dass Sprache ökonomisch ist und es nicht gut aushält mit dem Umstand. Ich bleibe jetzt mal eine Weile bei der Räuberin und denke mir den Räuber mit.
Ich kann das ja auch mal bei meinen Kindern probieren, ob das klappt. Gleich bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur hören Sie die Frage, welche Rolle die sozialen Medien gehabt haben und haben, wenn es darum geht, was am Mittwoch in Washington passiert ist. Frau Geipel, die bei uns gewesen ist hier diese Stunde, das heißt ja, der Kreis schließt sich im Endeffekt. Die Diskussion darüber geht weiter und die wird uns auch weiter beschäftigen.
Ja, es wird sicherlich auch noch viel mehr sichtbar werden. Herr Ramelow, wir sind, glaube ich, am Ende und in der ersten Woche darf man das noch. Ich wünsche Ihnen ein starkes und ein klares 2021 und allen Hörern natürlich auch.
Das darf man in der ersten Woche, das wünsche ich Ihnen auch. Ines Geipel heute Mittag hier bei uns, Publizistin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Frohes Neues und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Ja, adieu, danke.